ich dazu gekommen bin, will ich kurz erklären. Vor kurzem, ja, vor einigen Wochen schon, habe ich in der Bibel die Begegnung von Jesus mit den Pharisäern gelesen, die nach einer Heilung war. Jesus hat einen Gelähmten am Sabbat geheilt und die Pharisäer haben sich erkundigt, wer war denn das, der dich geheilt hat? Und es kommt dann heraus, dass Jesus es war. Und sie wollen Jesus sozusagen zur Rechnung stellen, zur Rede stellen. Sie wollen ihn dafür, dass er das Sabbatgebot gebrochen hat, mehr oder weniger bestrafen. Und dann sagt Jesus aber zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf, die Pharisäer, und sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Warum? Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus auch Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Wir haben jetzt so schöne Lieder gesungen, wir haben die Lieder unserem Vater gesungen, wir haben Gott unseren Vater angebetet. Und als Jesus sich von seinem Vater im Himmel gesprochen hat, wurde er in Gedanken schon zum Tode verurteilt. Und das hat mir zu denken gegeben. Und wenn Jesus Gott seinen Vater nennt und sich damit gleich Gott stellt, heißt das auch für uns etwas? Und so möchte ich halt über den Vater im Himmel reden und zuerst darüber nachdenken, wer ist der Vater des Volkes Gottes im Alten und im Neuen Testament? Und dann, was sagt das Neue Testament über unseren Vater im Himmel? Und dann das Wichtigste vielleicht, und hoffentlich habe ich dann genug Zeit dafür, wie wirkt sich unser Vaterbild auf unsere Beziehung zu Gott aus? Erstaunlich war für mich festzustellen, dass im Alten Testament der Vater im Himmel selten genannt wird, selten so angesprochen wird. Unser Vater kommt ganz selten vor, also im Vergleich zu dem, wie es im Neuen Testament ist. Ich glaube, das erste Mal, wo Mose gesagt hat, ist Gott nicht dein Vater, der dich geschaffen hat. Und meistens wird im Alten Testament die Vaterschaft mit der Erschaffung gleichgesetzt oder in Zusammenhang gebracht. Gott, der dich gemacht und dich bereitet hat, er ist dein Vater. Und im Zusammenhang auch mit einer Ermahnung an das törichte und unweise Volk. In den Psalmen, interessanterweise, ist ganz selten von Gott dem Vater die Rede. Hat mich erstaunt, ja? So ungefähr 3-4 Mal, wenn ich richtig recherchiert habe. Gott, der Vater im Himmel, wird im Alten Testament selten erwähnt. Etwas mehr schon in Jesaja, da kommt es zweimal vor, aber auch immer mit dem Zusammenhang, dass er unser Schöpfer ist. Bei dem Gleichnis vom Töpfer wird er als Vater bezeichnet. Und hier, den Vers, den ich hier zitiert habe, Kapitel 63, Vers 16, sagt Jesaja, du bist unser Vater. Und das ist jetzt interessant, was da steht, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her. Das ist dein Name. Das sollte man vielleicht ein bisschen in Gedanken halten, dass der Jesaja hier sagt, Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Warum? Im Alten Testament wird Gott sehr häufig als der Gott unserer Väter bezeichnet. Also nicht Gott ist unser Vater, sondern Gott ist der Gott unserer Väter. Und dann merken wir, dass da etwas zwischengeschaltet wird. Und Gott selbst hat sich dem Mose so vorgestellt, Du sollst zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Jahwe, ich bin, der ich bin, ja, das ist mein Name in Ewigkeit. Und da kommt dieser Zusatz, ich bin der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das war für, und das kommt durchs ganze Alte Testament immer wieder vor, der Gott unserer Väter. Auch ein Beispiel zum Beispiel, Söhne Israels, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. Kehrt um zu wem? Zu dem Gott eurer Väter. Daraus lässt sich ableiten, dass die Juden, das Volk Israel, sich hauptsächlich durch ihre Abstammung von Abraham, Isaak und so weiter, als Kinder des Gottes ihrer Väter gesehen haben. Und im Neuen Testament, etwas später, aber auch noch im Zusammenhang, im Neuen Testament, im Johannesevangelium etwas später als die Stelle, die ich vorhin gelesen habe, aber auch noch in dem Zusammenhang mit der Auseinandersetzung, ob man am Sabbat heilen darf, greift Jesus die Pharisäer an und sagt, ihr seid nicht frei, ja, ich mache euch aber frei. Und dann sagen sie drauf, wir sind doch Nachkommen Abrahams. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Erstens ist das eine Lüge, sie haben schon gedient. Nicht sie, aber ihre Väter haben in Israel als Sklaven gedient. Aber sie verlassen sich hier auch wieder auf diese Abstammung. Die Tradition und die Abstammung. Und das Interessante ist, und das hat mir eigentlich sehr zu denken gegeben, dass dem Volk Gottes, und das ist für mich Israel immer noch, ja, die Abstammung zum Verhängnis wurde. Nicht der Glaube. Die Verfolgung, der Antisemitismus hat sich nicht gegen den Glauben an Gott gerichtet in erster Linie, sondern nur dagegen, dass sie abstammen vom Wohl. Und es gibt mir zu denken, Menschen beginnen, ihre Identität in der Abstammung zu suchen. Und das kann zur Selbstüberhebung führen. Wir sind Arier zum Beispiel, ja. Wir sind besser. Es kann aber auch zum Ausschluss, zur Vernichtung, zur Shoah führen. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir im Neuen Testament ein ganz anderes Prinzip haben. Aber wir bleiben noch beim Vater Abraham. Der Vater gibt es übrigens auch, kennt ihr den alten Schlager vom Vater Abraham? Da war ich noch jung. Jesus sagt zu ihnen, ich weiß, dass ihr Nachkommen oder Kinder Abrahams seid, aber trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Und das kommt daher, weil ihr euch meinen Worten gegenüber verschließt. Ich rede aber von dem, was ich beim Vater, er redet wieder von seinem Vater im Himmel, was ich beim Vater gesehen habe. Aber auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen ihr hört. Oh, welcher Vater sollte es sein? Da kommt die große Entgegnung wieder. Die Pharisäer sagen, unser Vater ist Abraham. Und dann sagt Jesus drauf, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham werdet, würdet ihr so handeln wie Abraham. Und da sagt er weiter, ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Und sie sagen, wir sind doch keine unehelichen Kinder, wir haben nur einen Vater. Und jetzt ist interessant, das ist Gott. Also sie berufen sich jetzt schon auch auf den Vater im Himmel, auf Gott, aber wichtiger war immer noch der Abraham. Ja? Also sie haben Vater, sie sind der Abstammung nach Juden und das ist für sie das Wichtigste. Sie berufen sich auf diese Abstammung. Und Jesus ist ganz beinhart. Er sagt nämlich, ihr stammt vom Teufel und das ist euer Vater. Und hier geht es nicht mehr um die irdische Abstammung, um die Blutsverwandtschaft, um die Volkszugehörigkeit, sondern hier geht es darum, wer bestimmt das, was ich tue. Ihr tut das, haben wir gerade vorher gehört, was euer Vater im Himmel, was euer Vater macht, den ihr nicht kennt, ja, oder meint nicht zu kennen. Es ist der Teufel. Davon werdet ihr geprägt und das ist euer, dadurch seid ihr seine Kinder. Das ist sehr, sehr ja, brutale Aussage von Jesus, würde ich sagen. Und er sagt dann, was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Und er sagt dann über den Teufel, er ist von Anfang ein Mörder, ein Lügner, er ist der Vater der Lüge. Diese Auseinandersetzung, diese Diskussion gibt mir schon sehr zu denken, wie wichtig ist es eigentlich, worauf beziehe ich meine Herkunft, wer ist mein geistlicher Vater? Mit Jesus ist eine völlig neue Vater-Kind-Beziehung in die Welt gekommen. Und das ist der Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ihr kennt diese berühmten Verse aus Johannes 1. Und da geht es noch weiter. Sie wurden es, nämlich Gottes Kinder, weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, Bemühen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie er nur als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Und hier schließt sich der Kreis. Der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, von dem der Beginn des Johannesevangeliums hier schreibt, ist gekommen, damit auch wir diese Kindschaft erleben können und wir auch wirklich unser Vater im Himmel sagen können. Wir brauchen nicht mehr unser Gott, du bist der Gott unserer Väter sagen, sondern Gott, du bist mein Vater. Diese neue Vater-Kind-Beziehung beschreibt der Apostel Paulus, Apostel Johannes in seinem Brief noch einmal: Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Ist das nicht herrlich? Wir sind geliebte Kinder Gottes. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Zusammenfassung des ersten Teils ist: Im Alten Testament wird Gott selten als Vater bezeichnet oder angesprochen, aber meist als der Gott unserer Väter. Die Juden fühlten sich vor allem als Kinder Abrahams. Und für sie war und ist die Abstammung das Wichtigste. Und Jesus macht klar, dass es um mehr als die Abstammung geht. Er ermöglicht allen Menschen, Gottes Kinder zu werden. Jesus, der einzige, oder man könnte auch sagen, erstgeborene Sohn Gottes, ist vom Himmel gekommen, um viele Menschen zu Kindern Gottes zu machen, nämlich durch diese geistliche Wiedergeburt. Eigentlich könnte man jetzt schon sagen, herrlich, wunderbar, das ist es. Aber ein bisschen möchte ich noch was weiter sagen. Ein paar Eigenschaften von unserem Vater im Himmel. Und das ist völlig unvollständig, ja? wenn man Gott anschaut, es sind so viele herrliche Eigenschaften von ihm beschrieben. Zum Beispiel, das ist mir als erstes eingefallen, euer Vater im Himmel weiß, was ihr alles braucht. In der Bergpredigt, unser Vater im Himmel sorgt für uns. Wir brauchen uns nicht sorgen, wir brauchen uns nicht abmühen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Er weiß es und wir dürfen auf ihn vertrauen. Unser Vater im Himmel hört unsere Bitten. Aus dem Lukas-Evangelium: Bittet, so wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan und so weiter. Interessant ist, dass im letzten, im unteren Abschnitt dieses Textes, den ich hier projiziert habe, er steht: Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Es ist nicht gesagt, dass er uns alles gibt, worum wir bitten, weil wir bitten sehr oft Sachen, die nicht im Sinne Gottes sind. Aber wenn wir um den Heiligen Geist beten, dann wird er ihn uns sicher geben. Wenn du sagst, ich möchte auch dieses Kind Gottes werden, von Neuem geboren werden, und das Gott sagst, dann wird er diese Bitte ganz sicher erhören, weil er wartet schon drauf. Es gibt viele andere Bitten, die Gott nicht erhört, weil sie nicht in seinem Sinn sind. Aber prinzipiell ist es so, dass Gott hört, was wir bitten. Und er weiß, was wir brauchen. Und er meint es gut mit uns. Gott, unser Vater, kennt uns und versteht uns. Denn dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Matthäus 6. Gott sieht ins Verborgene. Er sieht das, was wirklich ist. Er versteht dich. Er kennt dich. Und Paulus schreibt: Jetzt aber kennt ihr Gott und vielmehr Gott kennt euch. Und dieses Wort kennen und erkennen ist nicht nur ein Wort, das das Kognitive, das Verstehen, das Sehen meint, sondern sehr, sehr stark auch die Gemeinschaft, die Einheit und wird auch für die Einheit in der Ehe verwendet. Also Gott kennt uns und wir dürfen ihn kennen, erkennen. Wir dürfen mit ihm eins werden. Gott, unser Vater, beschützt uns. Ich habe einfach Bibelverse gesucht, die diese Aussagen unterstreichen. Und da ist mir aus dem Gleichnis des guten Hirten gekommen: Niemand kann sie, die Schafe, aus der Hand des Vaters reißen. Es gibt so viele bedrohliche Dinge in unserem Leben, die uns vielleicht Angst machen. Aber niemand und nichts kann uns aus der Hand des Vaters reißen. Gott ist einfach viel, viel stärker. Der Vater haltet uns fest. Der Vater steht zu uns. Es ist so oft so, dass unter Menschen, solange alles gut läuft und solange sich alle recht verhalten, ja, ist man stolz über den anderen, ja, auch über die Kinder. Ja. Wenn sie aber schlimm sind, dann möchte ich lieber nichts mit denen zu tun haben. Das sind plötzlich nicht mehr meine Kinder, das sind böse Kinder. Ja. Und so ist es auch, dass wir manchmal das Gefühl haben, weil wir versagen, dann will Gott nichts mehr, dann mag er uns nimmer mehr. Aber Gott ist für uns und er steht für uns, er kämpft für uns, er ist auf unserer Seite. Das wollen wir uns wirklich immer wieder vor Augen führen. Und jetzt kommt eine Sache, die uns vielleicht nicht so gefällt, und die gehört aber genauso dazu. Wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Gott, unser Vater, erzieht uns. Hat man das in der letzten Zeit mal erlebt, dass Dinge passiert sind, die einfach zur Erziehung von uns notwendig waren? Vielleicht stecken wir gerade jetzt in einer Situation, die wir nicht angenehm empfinden. Aber Gott lässt das nur zu, weil er dich und mich verändern möchte, erziehen möchte, dorthin bringen möchte, wo er uns wirklich ans Ziel bringt. So im Charakter auch verändert, dass wir ihm mehr die Ehre geben können. Gott erzieht uns, der Vater erzieht uns. Auch das ist halt schon im Gebet angeklungen. Gott verzeiht uns. Das Gleichnis vom davongelaufenen Sohn spricht mir immer wieder an, dass der Vater schon steht und wartet. Und er sieht ihn. Damals hat es übrigens kein Handy oder irgendwas gegeben, dass er wusste, wann der kommt, sondern der hat gewartet. Und er sieht ihn von der Ferne wiederkommen, den schmutzigen und herabgekommenen, davongelaufenen Sohn. Und er lauft ihm entgegen und umarmt ihn. Und gibt ihm neue Kleider und so weiter. Macht er fest. Also Gott wartet auf dich und auf mich, dass wir wieder zurückkommen. Gott möchte dir auch heute verzeihen, wenn du gestern, vorgestern oder heute in der Früh etwas gemacht hast, was ihm nicht gefällt, wenn du gesündigt hast. Gott verzeiht uns. Und zuletzt ein Gedanke: Gott setzt uns in eine Familie. Das ist mir erst zum Schluss eingefallen. Wenn wir Kinder Gottes werden, und ich wünsche, dass wir es alle sind, und wer es noch nicht ist, den lade ich herzlich dazu ein, werde ein Kind Gottes. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir plötzlich Geschwister. Und so wie es ist in einer natürlichen Familie, ich kann mir meine Geschwister nicht aussuchen, so ist es auch in einer geistlichen Familie. Also, so wie wir da sitzen, wir haben uns einander nicht ausgesucht. Ja? Aber wir sind von Gott in eine Familie gesetzt. Und wisst ihr, wer da nur dazu gehört? Jesus. Jesus ist unser erstgeborener Bruder. Er sagt selber, er nennt uns Brüder und Schwestern. Also, wir wollen uns nicht auf eine Ebene mit Jesus stellen, das können wir nicht. Aber in der Rolle als Kinder Gottes gehören wir zur Familie so wie er. Wir sind Kinder Gottes. Es gibt eine Aussage von Jesus, die das einerseits unterstreicht, andererseits aber auch eine Bedingung dran setzt. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Der Gehorsam, den Willen des Vaters im Himmel zu tun, gehört dazu. Und darum ist auch das Thema mit der Erziehung notwendig. Wir müssen Gehorsam lernen. Und es ist ein Gebot, das Jesus gegeben hat: Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gott setzt uns in eine Familie, weil er unser Vater ist und wir Geschwister dadurch haben. Gott, unser Vater, sorgt für uns. Warum sorgst du dich selbst so sehr? Ich bin schon dafür, dass man verantwortlich lebt und dass man auch arbeitet und dass man vorausplant und so weiter. Aber wir sollen diese Sorgen, dieses Angst, diese ängstliche Haltung abgeben. Wir sollen uns auf Gott verlassen, auf unseren Vater im Himmel. Gott hört nämlich unsere Bitten. Er hört sie oft, nicht alles, was wir bitten, aber er hört und hört. Und er hört uns und er erhört uns auch. Er kennt und versteht uns. Gott, der Vater, beschützt uns. Er steht zu uns, er erzieht uns, er verzeiht uns und er setzt uns in eine Familie. Und jetzt meine Frage oder mein Gedanke, unser Vaterbild, das, was wir von Gott denken, ist sehr stark geprägt von dem, wie wir vom Vater geprägt worden sind. Und deshalb noch ein paar Gedanken, die uns alle, die wir Väter sind, zu denken geben sollten und die uns alle, die wir Kinder sind, und das sind wir, auch im Hinblick auf unsere Beziehung zu Gott zu denken geben sollen. Unser Vaterbild prägt unsere Beziehung zu Gott. Ich kenne meinen Vater nicht. Das gibt's. Sei es, weil jemand vaterlos aufgewachsen ist, sei es als Witwe, als Waise, Halbwaise oder Waise. Ich kenne meinen Vater nicht. Aber wir als Väter geben wir uns unseren Kindern auch zu erkennen? Sind wir nahbar für unsere Kinder? Bei all dem, was ich jetzt sage, muss ich bekennen, dass ich traurig geworden bin, weil ich merke, dass ich vielfach versagt habe. Ja, jetzt ist es, ich kann meine Kinder, die jetzt erwachsen sind, nicht mehr in dem Sinn erziehen und so weiter. Aber gleichzeitig bin ich getrost, dass Gott Vergebung und auch Neuanfang und Heilung schenkt, dass Dinge, die falsch gelaufen sind, trotzdem gut werden können bei ihm. Dann möchte niemanden jetzt traurig machen, weil wir haben alle versagt, auch als Väter. Ich kenne meinen Vater, betrifft aber auch meine Beziehung zu Gott. Kennst du deinen Vater? Und ich sagte schon vorhin, dieses Kennen ist mehr als nur ein Verstehen. Es ist wirklich eine tiefe Beziehung. Mein Vater hat Zeit für mich oder hat keine Zeit für mich? Das ist ein Thema, das wir als Väter, vor allem die, die noch jünger sind im Beruf stehen und die noch kleinere Kinder haben, wirklich herausfordernd sehen müssen. Haben wir Zeit für unsere Kinder? Mein Gott, mein Vater im Himmel, hat immer Zeit für mich. Aber habe ich Zeit für ihn? Nütze ich diese Zeit? Mein Vater kümmert sich um mich oder kümmert sich nicht um mich? Bin ich ein Vater, der, zu dem die Kinder vertrauensvoll kommen können und der sich um ihre Anliegen kümmert, der dafür da ist, dass er ihnen hilft, oder mache ich sie fertig, weil sie schon wieder einen Blödsinn gemacht haben, weil sie schon wieder nicht wissen, wie das geht? Und jetzt könntest du die Mathes Aufgabe endlich begreifen. Ja, so Beispiele halt. Ne? Kümmert sich der Vater oder macht er die Kinder fertig? Unser Gott, unser Vater im Himmel, der kümmert sich immer um uns. Haben wir vorhin schon gesagt. Und der weiß, was wir gerade brauchen. Und wir können immer zu ihm kommen. mein Vater ist ungerecht oder gerecht. Ich bin als Vater nicht immer gerecht gewesen und bin es auch heute noch nicht immer. Ich hoffe und ich bete, dass meine Kinder aber den gerechten Gott im Himmel erleben und sehen können und wiederfinden können. Und das Gerechtsein heißt einerseits der Wahrheit entsprechend und trotzdem Liebe haben. Und das ist die große Kunst, die wir Menschen sehr schwer zusammenbringen. Aber Gott ist gerecht und Liebe. Mein Vater ist vertrauenswürdig oder unwürdig. Wie oft habe ich den Kindern was versprochen und es nicht gehalten? Macht das Gott auch? Nein. Wir können uns auf Gott verlassen. Er ist vertrauenswürdig, er ist treu. Die Bibel bezeugt das immer wieder. Mein Vater gibt mir Gutes oder nimmt er mir Gutes? Manchmal habe ich das Gefühl, Gott will mir die Dinge, die ich mir so wünsche und für die ich gut halte, wegnehmen. Ja? Er will mich einschränken, er will mir meine Lieblingssachen wegnehmen, ja? Mein Lieblingsspielzeug, was immer das ist. Aber Gott weiß, was für uns gut ist. Und das ist auch die Herausforderung für Väter, dass wir unseren Kindern immer Gutes geben, auch wenn die Kinder nicht immer verstehen, was das Gute ist. Ja? Aber dass wir ihnen nie Schlechtes, Böses geben, so wie der Jesus sagt im Gleichnis, wenn jemand um einen Fisch bittet, wird ihm keine Schlange geben. Wir haben jetzt so viel über Gott, den Vater im Himmel, gehört und wir dürfen voller Dankbarkeit jetzt einfach sagen, lieber Vater im Himmel, wir dürfen zu dir kommen. Und der schönste Vers eigentlich im Neuen Testament ist im Römerbrief, wo er sagt, Gott hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. Abba, lieber Vater, laufen wir zu ihm hin, gehen wir zu ihm, beten wir ihn an. Amen.